Eigentlich gibt es nur zwei Worte, die ich da sagen würde. Einfach machen. Also wir haben es einfach gemacht. Und das war sicherlich auch, gerade was das Finanzielle, den finanziellen Aufwand angeht, war vielleicht auch ein bisschen rotzfrech. Uns war einfach wichtig, wir müssen da jetzt sowas wie Optimismus auch schaffen. Und es wird schon irgendwie gelingen.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kinderstark im Gespräch. Heute mit Ingo Nürnberger, den ich später noch genauer vorstelle. Erstmal ganz kurz, wo sind Sie hier gelandet? Ich hoffe, Herr Nürnberger weiß das, aber ich sage es auch noch mal kurz für die Hörer. Und zwar ist das der Podcast zum Landesprogramm Kinderstark. NRW schafft Chancen, gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Europäischen Sozialfonds. Ja, was will das Programm Kinderstark? Da geht es um gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Das haben wir uns bei diesem Programm vorgenommen und auf die Fahne geschrieben. Und das soll ermöglicht werden über kommunale Präventionsketten mit einer kommunalen Gesamtstrategie, bereichsübergreifend kooperierend, mit Hilfe hauptamtlicher Koordinatorinnen, gemeinsam im Lernnetzwerk. Und diese Punkte habe ich jetzt alle einmal genannt. Die können Sie auch nachlesen bei uns auf der Seite kinderstark.nrw. Die habe ich aber heute einmal genannt, weil wir heute über ein Beispiel sprechen, das uns Herr Nürnberger gleich näher bringen wird, was quasi wie ein Musterbeispiel auf all diese Punkte, die wir in unserem Programm gerne sehen möchten, einzahlt. Und deswegen hat sich das heute gelohnt. Ich stelle mich kurz vor. Ich heiße Ursula Kansi. Mitarbeiterin bin ich des Instituts für soziale Arbeit, aber heute bin ich vielmehr hier in meiner Funktion als Mitarbeiterin der Servicestelle Prävention. Die gehört zum Programm Kinderstark. Und mir gegenüber sitzt hier Ingo Nürnberger. Das ist der erste Beigeordnete der Stadt Bielefeld, ist heute aber auch vielmehr hier in seiner Funktion als Sozialdezernent. Sozialdezernent beziehungsweise überhaupt Dezernent, hat eher so einen trockenen Beigeschmack oder man denkt an einen älteren Herrn. Das ist jetzt gar nicht das Bild, was sich mir hier bietet.
Sehr charmant, sehr charmant.
Herr Nürnberger, was müssen wir über Sie denn sonst noch so wissen?
Was man über mich wissen muss, also ich bin seit 6,5 Jahren erst Sozialdezernent. Ich war vorher lange beim Deutschen Gewerkschaftsbund Politikwissenschaftler. Ich habe mich mein ganzes Leben mit Sozialpolitik beschäftigt, kann ich wirklich behaupten. Ja, im Privatleben, also ich bin Fußballfan, allerdings nur passiv, also ich gucke nur Fußball und mache gerne, aber ansonsten schon Sport und habe lange in Berlin gelebt und seit ja eben 6,5 Jahren bin ich hier in Bielefeld.
Dann gehen wir mal direkt weiter zu unserem Thema. Wir wollen heute über die Bekämpfung der Corona-Pandemie-Folgen sprechen und das ist gerade bei uns im Projektzusammenhang natürlich deswegen besonders wichtig, weil wir uns um das gelingende Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen bemühen und kümmern. Und gerade die sind von den Folgen der Corona-Pandemie bzw. von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie besonders betroffen. Es sind sich alle Expertinnen und Experten einig, dass dringend was getan werden muss, schlagen Alarm. Was die Situation der Kinder angeht, gerade wenn man im Blick hat, Chancengleichheit bei Kindern und Jugendlichen, egal welche Herkunft da im Hintergrund ist und ganz unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und dass da was getan werden muss, da sind sich viele einig, aber mein Gesprächspartner heute, der hat sich das nicht nur gedacht, der hat da auch was getan in seiner Stadt Bielefeld und hat da, gelinde gesagt, eine kleine Sensation geschaffen. Und ich würde Sie bitten, uns diese kleine Sensation jetzt vielleicht mal selber vorzustellen.
Wir haben relativ früh uns mit dem Thema beschäftigt, was macht diese Corona-Pandemie eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen, übrigens auch mit älteren Menschen. Also wir haben auch von vornherein auch zum Beispiel die Menschen in Pflegeheimen gesehen, aber auch die Situation von älteren Menschen, die alleine leben und ja auch durch die Corona-Pandemie ja wirklich vereinsamt sind. Wir haben viel von den Praktikerinnen und Praktikern gehört, aus den Schulen, aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel und haben dann eben wahrgenommen, dass wir wirklich wir Handlungsbedarf haben. Und das war eben im Januar, Februar 2021, wo das bei uns wirklich virulent wurde. Und wir haben es innerhalb der Stadtverwaltung, innerhalb des Jugenddezernats viel diskutiert. Wir hatten übrigens auch Anregungen durchaus auch aus der Ratspolitik. Und deswegen haben wir dann schon im Februar, also deutlich bevor es dann auch Förderprogramme von Bund und Land gab, gesagt, wir wollen ein Aktionsprogramm starten. Wir wollen wirklich ganz kurzfristig Maßnahmen auf den Weg bringen, die Kinder und Jugendlichen, aber auch älteren Menschen helfen, diese Corona-Folgen zu bearbeiten. Und das haben wir gut hingekriegt. Also wir haben dann zwischen Februar, März bis in den Mai und Juni hinein an diesem Aktionsprogramm gearbeitet, haben fast 60 Maßnahmen uns überlegt, kleinere und größere. Und das wurde dann vor der Sommerpause schon beschlossen, sodass wir in den Sommerferien schon aktiv werden konnten mit zusätzlichen Angeboten, was Ferienspiele angeht zum Beispiel, mit zusätzlichen Bewegungsangeboten in den Quartieren, mit kulturellen, jugendkulturellen Aktivitäten, aber eben auch Sachen, die eher in Richtung ältere Menschen gehen, zum Beispiel deren digitale Kompetenzen nochmal zu stärken, weil wir gemerkt haben, das ist ein wichtiges Thema. Und dann haben wir eben das beschließen lassen vom Rat, immerhin in einem Finanzvolumen von 4,3 Millionen Euro, sodass wir jetzt im Jahr 21 und 22 wirklich viel machen können, um die Pandemiefolgen für Kinder und Jugendliche, aber durchaus auch für ältere Menschen zu bekämpfen und zu verringern.
Eine Maßnahme sehen wir direkt hier auf dem Platz, da können wir direkt hinschauen. Wir sitzen ja hier im grünen Würfel auf der Terrasse und schauen raus auf den Platz, wo hier ein Spielangebot, sagten Sie mir vorhin, angeboten wird. Wo man direkt eine der Maßnahmen hier auch schon sehen kann.
Ja, das war tatsächlich ein wichtiger Aspekt in diesem Programm. Wir wussten, dass selbst wenn die Corona-Pandemie jetzt vielleicht abflaut, was sie jetzt ja gar nicht tut, das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und wir wussten vor allem noch nicht, dass es gerade unter den Kindern und Jugendlichen sich dann durchaus ausbreitet. Es war klar, wir müssen viel draußen machen, allein schon aus Infektionsschutzgründen. Deswegen haben wir ja gerade viele Bewegungsangebote und Spielangebote in Parks, auf Sportplätzen, auf Schulhöfen initiiert und dann eben auch hier auf dem zentralen und größten Platz in Bielefeld eben auch auf den Kesselbrink.
Wie Sie das vorhin jetzt so berichtet haben, hörte sich das alles ganz einfach an. Und wir wissen auch aus den Gesprächen mit vielen aus unserem Projektzusammenhang, so einfach ist das gar nicht, bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten, in einer solchen Geschwindigkeit ein solches Aktionsprogramm auf den Weg zu bringen. Deswegen würde ich mit Ihnen gerne jetzt nochmal so von Anfang anfangen und hören, wie hat das funktioniert, wie konnte das gelingen, diesen Prozess so schnell zu starten. Und da würde mich zunächst interessieren, woher kam denn der Anstoß? Wer war denn derjenige, der den Anstoß gegeben hat, mit einer Gesamtstrategie zu arbeiten und nicht nur kleine Einzelmaßnahmen den einzelnen Bereichen zu überlassen?
Es war ja so, dass wir wirklich einfach aus den Schulen, aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit und auch aus anderen Bereichen einfach gehört haben, Sportvereine zum Beispiel auch, dass einfach festgestellt wird, dass es gerade bei den Kindern und Jugendlichen erhebliche Probleme gibt, dass sie psychisch wie physisch zum Teil auch an ihrer Gesundheit knabbern und wirklich es Probleme gibt. Das war ein Anstoß. Tatsächlich gab es auch Diskussionen in der Ratspolitik, also unter den Politikerinnen und Politikern, den Ehrenamtlichen und natürlich aus unserer Fachlichkeit. Und der Anstoß kam dann schon auch von uns, von der Stadtverwaltung, von mir, dass wir gesagt haben, okay, dann müssen wir jetzt möglichst schnell, möglichst pragmatische Maßnahmen auf den Weg bringen, um eben den Sommer, der hoffentlich coronamäßig sozusagen entspannt ist, um da einfach schon was machen zu können. Und so ist das entstanden und es da eben die Debatten auch aus dem Rat kamen, wir ja auch ständig mit den Trägern im Gespräch waren, war das dann auch gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht, es war ein Haufen Arbeit, aber es war jetzt nicht so schwierig, das auf den Weg zu bringen.
Ja, das hört sich so an, als hätte es gar nicht so viel Diskussionsbedarf gegeben, wenn der Anstoß jetzt aus dem Sozialdezernat kommt. Sie sind ja nicht der Chef von allen. Wie schafft man das, da dann gut in den Prozess zu kommen?
Also wir haben, glaube ich, in Bielefeld insgesamt ein gutes Miteinander, sowohl also in meinem Dezernat, denke ich sowieso, aber auch in der Stadtverwaltung. Und wir haben ein gutes Miteinander mit der Wohlfahrt, mit den Wohlfahrtsverbänden, mit den Sportvereinen und auch ja, den manchen Bürgerinitiativen, die sich ja auch um Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen kümmern. Also wir konnten da auf einem guten Fundament aufbauen. Und das andere ist, klar, wir wussten, es muss schnell gehen. Wir können auch nicht alles bedienen. Wir können auch nicht innerhalb kürzester Zeit die Welt retten. Aber wir können durchaus die Ideen einsammeln, die wichtigsten Sachen sozusagen bündeln und dann auf den Weg bringen. Also es war von vornherein durchaus auch beteiligungsorientiert, insbesondere gegenüber den Profis. Ich muss zugeben, wir haben nicht so viel mit Bürgerinnen und Bürgern selber, also mit den Betroffenen so viel reden können. Das war auch eine Frage des Zeitdrucks. Wir hatten Schülerinnen und Schüler und Jugendliche in den sogenannten Zukunftskonferenzen beteiligt. Aber natürlich würden wir das normalerweise in einem normalen Prozess noch mal etwas stärker machen. Aber wir haben übrigens auch, das sage ich auch ganz offen, bestimmte Personengruppen auch ein bisschen vergessen in dem Zusammenhang. Also zum Beispiel haben sich dann die Studierenden, wir sind ja Hochschulstadt, gemeldet und gesagt, was ist eigentlich mit uns? Wir haben auch dieses ein oder andere Problem. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also wir haben beteiligungsorientiert gearbeitet und haben aber auch von vornherein gesagt, dass es schnell gehen muss, dass es jetzt auch nicht perfekt sein muss am Anfang. Es kann nicht das perfekte Programm sein, das uns jetzt im Detail festlegt, wie wir die nächsten eineinhalb Jahre gestalten können, sondern es muss auch flexibel sein. Und darauf haben sich die Leute eingelassen. Ich glaube auch, weil es einfach eine gute Vertrauensbasis zwischen Stadt und Stadtgesellschaft gibt.
Ja, aber Sie sagt ja gerade auch flexibel. Also das heißt, wenn sich jetzt im Nachhinein dann noch eine Gruppe zu Wort meldet, dann ist das Aktionsprogramm so aufgelegt, dass man das da auch noch mit integrieren kann, oder?
Also inhaltlich auf jeden Fall. Am Ende ist es natürlich irgendwann auch eine finanzielle Frage. Also wir haben jetzt ein Budget, wir haben auch den Auftrag, natürlich Drittmittel einzuwerben, um den kommunalen Aufwand, der ja in knapp zwei Jahren mit 4,3 Millionen ja schon happig ist. Also es hat irgendwann auch finanzielle Grenzen, aber inhaltlich sind wir sicherlich noch flexibel und können an der einen oder anderen Stelle auch noch was drehen. Und natürlich müssen wir auch flexibel sein, weil bestimmte Bedarfe müssen wir ja mit den Betroffenen wirklich noch diskutieren und auch die Maßnahmen, die wir dann draufsetzen können, müssen ja auch noch verfeinert werden. Das soll ja jetzt nicht nur etwas sein, was jetzt in den Sommer- und Herbstferien läuft, sondern es soll ja, wie gesagt, bis ins Jahr 2022, zum Teil sogar ins Jahr 2023 hineinreichen.
Sie haben jetzt gerade eben schon die finanziellen Mittel angesprochen. Natürlich immer ein wichtiger Punkt. Das heißt, sind Sie da in Vorleistung gegangen jetzt aus der Kommune und hoffen im Nachhinein da eben noch Mittel einwerben zu können? Oder wie sind Sie das angegangen
genau
mit der Finanzierung?
Genau so. Also der Rat, der Stadt, dem war das so wichtig, dass der Rat entschieden hat, wir stellen ein Budget von 4,3 Millionen maximal zur Verfügung. Aber Verwaltung, du kümmerst dich jetzt auch darum, Drittmittel einzuwerben, weil es war ja zu dem Zeitpunkt, als es dann verabschiedet wurde, ja klar, dass es das sogenannte 2-Milliarden-Programm zum Beispiel vom Bund geben wird und das wird manche Maßnahmen für Kinder und Jugendliche daraus auch finanzieren können. Das hat sich jetzt auch schon bewahrheitet, da werden wir durchaus einiges refinanzieren können. Wo wir echt ein Problem haben, ist zum Beispiel bei Maßnahmen für Menschen mit Behinderung oder auch für Seniorinnen und Senioren, weil dafür gibt es weder vom Land noch vom Bund bislang Programme. Also als gäbe es da nicht auch Folgen von Corona. Da kann es schon sein, dass wir auf erheblichen Teilen der Kosten dafür auch tatsächlich sitzen bleiben. Aber das Risiko kannte der Rat.
Ja, wenn Sie das berichten, hört sich das alles so einfach an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da keine Bedenkenträger gab. Gerade ja,
das Thema Finanzen war natürlich ein Thema und gar nicht so sehr innerhalb des Verwaltungsvorstands. Also selbst der Kämmerer, der hat sich natürlich darauf verlassen, dass wir uns auch um Drittmittel kümmern. Aber auch dem Kämmerer war es wichtig, jetzt diese Leute, um die wir uns da gerade kümmern, nicht alleine zu lassen. Dem Oberbürgermeister auch, mir sowieso. Dem Schuldezernenten, auch das Schuldezernat war ja sehr aktiv bei dem Thema. Also da gab es einen großen Konsens. Und ja, natürlich haben wir in den Ratsgremien darüber diskutiert, wie groß könnte denn der Anteil von Bund und Land werden. Wir konnten es nicht sagen zu dem Zeitpunkt. Und am Ende ist die Mehrheit, fast einstimmig waren dann die Beschlüsse, ist da ins Risiko gegangen. Also es war jetzt nicht so, dass es nicht diskutiert worden ist, aber es war fast allen so wichtig, dass es eben eine große Unterstützung gab.
Lassen Sie uns noch mal zwei Schritte zurückgehen. Ich würde jetzt gerne den Prozess noch mal so ein bisschen aufdröseln, damit sich da wirklich auch die Koordinationskräfte aus unserem Programm vielleicht was abgucken können oder es ein bisschen klarer wird, wie das gelingen konnte. Es gab ja zwei Konferenzen. Zunächst die erste Konferenz. Wer waren da die Beteiligten? Wer waren da diejenigen, die es vorbereitet haben? Wer wurde da eingeladen? Welches waren die wichtigsten Gruppen, die Sie da haben wollten?
Also wir haben diese beiden Konferenzen jeweils Zukunftskonferenz genannt, weil es klar war, wir gestalten damit wirklich die nächsten Jahre und wollten auch schon durch den Namen auch ein bisschen Optimismus verbreiten. Und wer war dabei? Naja, die Partner, mit denen wir ja insgesamt zusammenarbeiten, die Wohlfahrt, die Migrantenorganisationen, die Jugendverbände, die Bezirksschülervertretung. Und zwar sowohl wir haben großen Wert darauf gelegt, sowohl die Entscheidungsträger in den Trägern und Organisationen einzuladen, aber auch die Praktikerinnen und Praktiker, also die Mitarbeiter, die ja wirklich in der Schule als Schulsozialarbeiterin oder in der Senioreneinrichtung wirklich mit den Leuten arbeiten muss. Zu dem Zeitpunkt, als wir da zusammen sahen, häufig nur digital Kontakte hatten konnten mit den Betroffenen. Aber wir wollten die Praktiker mit dabei haben, die Sportvereine, die Kirchen. Und in der ersten Zukunftskonferenz ging es nochmal sehr stark darum, also wirklich mit den Leuten zu diskutieren, wo müssen wir ansetzen? Was sind die Hauptthemen, um die wir uns kümmern müssen? Da ging es nicht so sehr um die konkreten Maßnahmen, natürlich sind da auch schon Ideen entstanden, sondern da ging es sehr stark auch um die Bedarfe.
Wie groß waren diese Breakout-Sessions? Also wie klein gruppig das? Bei 200 Leuten, wie macht man das?
Wir hatten enorm viele Breakout-Sessions. Wir haben schon geguckt, dass so Pi mal Daumen 20 Leute da maximal zusammensitzen. Wir haben auch manche Fragestellungen einfach gedoppelt, sodass halt manche Fragestellungen auch doppelt bearbeitet worden ist, was durchaus interessant auch war. Wir haben auch nicht nach Zielgruppen so stark sortiert, sondern eben eher nach Themenstellungen. Also zum Beispiel Digitalisierung war ein Thema, Bewegungsfragen, also Bewegungsförderung und so. Also wir haben sehr stark auch wir wollten sozusagen nicht so sehr auf Zielgruppen, sondern eben bereichsübergreifend auch arbeiten.
Haben Sie diese Zukunftskonferenz selber aus der Verwaltung heraus gestemmt oder hatten Sie da externe Moderation? Wie haben Sie das?
Ja, wir haben uns eine sehr professionelle Moderation durch ein Beratungsunternehmen organisiert. Erstens, weil wir es ansonsten ressourcentechnisch kaum geschafft hätten. Zweitens sind das halt die Profis, die können das halt. Bis hin, dass wir zu dem Zeitpunkt der ersten Zukunftskonferenz uns auch nicht zugetraut hätten, so eine große Zoom-Konferenz, es hätten ja noch mehr Leute kommen können, selber zu moderieren und rein technisch zu gestalten. Also da haben wir uns mit einem Unternehmen, mit dem wir auch ansonsten schon Beteiligungsprozesse organisiert haben, einfach zusammengesetzt. Die haben das mit uns vorbereitet und das lief auch super.
Haben Sie denn da in der ersten Konferenz die Ziele erreicht, die Sie erreichen wollten? Also was kam da konkret bei raus und wie haben Sie damit weitergearbeitet?
Also da kam sehr viel raus. Wir waren da auf jeden Fall zufrieden. Vor allem waren wir, glaube ich, über die Dynamik und die Begeisterung zufrieden. Also damit zufrieden. Das war wirklich toll. Wir haben schon auch die Rückmeldung bekommen, ganz ehrlich, auch die Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, die sich gerade unter ganz schwierigen Bedingungen jetzt ein Jahr lang um die Menschen gekümmert haben, dass es da auch eine gewisse Erschöpfung gibt. Und dass, wenn man da jetzt noch von bestimmten Sachen noch mehr möchte, dass das nur mit zusätzlichen Ressourcen geht. Das Thema auch war auch durchaus schon in der ersten Konferenz da, ja, wer soll denn das alles machen? Das mussten wir durchaus berücksichtigen, dieses Thema. Aber wir haben die Ziele erreicht und haben so viele Ideen eingesammelt, dass wir damit sehr gut weiterarbeiten konnten, um dann eben innerhalb von wenigen Wochen ein Konzept hatten, was wir dann auch bepreisen konnten. Wir mussten ja auch dann mal schauen, was kostet das, ist das überhaupt so schnell umsetzbar, weil wir wollten ja auch der Politik und auch der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft ja kein Wolkenkuckucksheim da versprechen, sondern schon etwas, was auch realistisch ist.
Das heißt, dass die ganzen Ergebnisse gingen dann in Ihr Dezernat zurück und Sie haben die aufbereitet, also nicht Sie persönlich?
Genau, also
Ihr Team?
Durchaus, also über die Ämter hinweg, auch über die Dezernate hinweg, also gerade das Dezernat, das für Schule und Kultur zuständig ist, also die haben sich auch sehr stark engagiert, aber es war dann wirklich, es gab dann diese Pi mal Daumen 8 Wochen, wo einige Leute extrem hart arbeiten mussten, weil wir haben dann ja nicht nur einfach dann unsere Ideen aufgeschrieben, sondern dann sind wir natürlich schon auf Träger zum Beispiel zugegangen und haben gesagt, geht das so? Könntet ihr das machen? Habt ihr die Kapazitäten oder ist das fachlich überhaupt jetzt genau das Richtige? Also wir haben uns ja dann nicht einfach dann zurückgezogen, sondern da waren ja noch viele Abstimmungsgespräche notwendig. Also es war schon, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr für mich. Ich hatte andere Aufgaben in der Zeit. Aber gerade für die das dann wirklich alles zusammengefasst haben, schon eine sehr harte Zeit, die aber auch mit einer riesigen Begeisterung das gemacht haben.
Ja, das ist natürlich auch die Kunst, ne? Also dass diese Begeisterung hervorzurufen. Und das haben Sie ja offensichtlich durch diese Konferenz geschafft. Haben Sie da irgendwie so einen Tipp, wie Sie es geschafft haben, diesen Funken der Begeisterung da zu entfachen?
Auch da muss ich sagen, das war gar nicht so schwer, weil die Leute ja gesehen haben, wie es den Leuten geht. Und ich meine, die Profis, die in den Einrichtungen arbeiten, ich meine, denen hat ja selber das Herz geblutet. Die waren ja selber ja aufgewühlt sozusagen. Und dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt auch wirklich was machen, auch zusätzlich was machen, da war schon viel, ich glaube, Profis würden das nennen, intrinsische Motivation, da war ganz viel Motivation ja da. Und ich glaube, dadurch, dass wir gefragt haben und nicht einfach gemacht haben und irgendwie was aufgeschrieben haben, haben die sich auch mitgenommen gefühlt. Wobei man auch dazu sagen muss, also durch den zeitlichen Stress, den wir hatten, das war kein perfekter Beteiligungsprozess. Also es gab dann durchaus in der zweiten Zukunftskonferenz oder auch kurz danach, als wir das dann wirklich alles dann in eine Vorlage für den Rat gepackt haben, also gab es schon noch Kritik von manchen, die gesagt haben, ja, aber uns habt ihr jetzt nicht richtig gehört oder so, aber das das mussten wir eingehen, dieses Risiko, dass es diese Kritik gab. Also die Beteiligung ist ja nicht zu Ende. Im Grunde hat sie dann erst richtig begonnen in der Umsetzung.
Das heißt, Sie sind in die zweite Konferenz gegangen mit schon Vorschlägen für konkrete Maßnahmen.
Genau, relativ hektisch auch, weil wir das auch erst, fragen Sie mich nicht genau, 4 Tage vorher oder so fertig hatten. Vielleicht sogar nur 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann wurde es rumgeschickt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also die wussten schon, was wir da machen wollen. Und es gehört auch zur Wahrheit dazu. Es war auch klar, das Grundgerüst stand zu dem Zeitpunkt. Wir hatten wenige Tage später schon die Fachausschussberatung. Und wir wussten, wir konnten in Nuancen noch was ändern. Aber wir können jetzt nicht das Fass sozusagen neu aufmachen. Das wurde aber ehrlich gesagt akzeptiert, vor allem weil wir jetzt ja nicht irgendwie absurde Geschichten da uns überlegt haben, sondern wir haben ja auf dem, was wir in der ersten Zukunftskonferenz und dann in der fachlichen Diskussion gehört haben, wir haben darauf ja aufgebaut.
Aber das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, die ich noch gestellt hätte. Wie viel Beteiligung ist denn da in so einer zweiten Konferenz noch wirklich möglich gewesen?
Es war war Beteiligung möglich. Da muss man auch sagen, da gab es Unterschiede, wie gut diese Beteiligungsmöglichkeiten auch wahrgenommen wurden. Also zum Beispiel haben wir noch die am stärksten Veränderungen vorgenommen bei dem Thema Geschlechtergerechtigkeit. Wir haben einen extra Block an Maßnahmen zu dem Thema, was hat das eigentlich mit gerade mit den Frauen gemacht, auch durchaus mit Blick auf LSBTI-Jugendliche. Das war ein zweiter Punkt in diesem Themenblock. Und da wurden nochmal einige wirklich gute Ideen eingebracht in dieser zweiten Konferenz, die wir dann auch gut aufnehmen konnten. In anderen Bereichen waren die Leute entweder schon zufrieden oder die waren nicht so gut organisiert, ich weiß es nicht. Aber es war Veränderung möglich, aber es war nicht so, dass wir jetzt nochmal von neu anfangen hätten können. Aber ja, das, was wir da vorgelegt hatten, war ja besprochen und hatte, ich würde mal sagen, auch Hand und Fuß.
Diese zweite Konferenz, war die ähnlich aufgebaut?
Also ja, also schon auch. Wir hatten wieder ganz wenig erstmal Plenum vorgesehen, sondern sofort die Arbeit in den Arbeitsgruppen an den Vorschlägen, an den Maßnahmenpaketen wurde dann gearbeitet. Und dann gab es halt ganz klassisch dann im Plenum die Vorstellung der Ergebnisse.
Inwiefern waren das gleiche Personengruppen, die dann wieder da waren? Hat sich da die Teilnehmerschaft nochmal verändert?
Ich habe jetzt nicht die Teilnehmerlisten miteinander verglichen, aber wir haben im Grunde dieselben Akteure wieder eingeladen. Im Zweifelsfall sind auch noch ein paar dazugekommen, die wir in der ersten Runde nicht so stark berücksichtigt haben, weil wir sie übersehen haben. Ein paar gab es da, aber im Wesentlichen war es derselbe Personenkreis, auch dieselben Zielgruppen.
Und danach, wie ging es dann weiter? Dann kam der Ausschussmarathon wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Wir haben, so ein Marathon war es aus Zeitgründen auch nicht. Also wir haben das dann in den Fachausschüssen, im Jugendhilfe, im Sozialausschuss, im Schulausschuss beraten. Wir konnten die Beiräte auch nicht so gut beteiligen. Wir haben sie beteiligt, aber wahrscheinlich hätten wir das bei mehr Zeit auch anders noch gemacht, noch intensiver gemacht. Aber zum Glück waren die auch durchaus einverstanden mit dem, was wir da erarbeitet haben. Und ja, und dann, ich glaube, schon 2 Wochen später oder so nach der Konferenz hat dann der Rat schon beschlossen.
Jetzt verraten Sie mir doch mal irgendwie, gab es nicht irgendwo noch Nachfragen, Bedenken? Das hört sich alles so unproblematisch an, dass man sich das gar nicht vorstellen kann.
Klar gab es ein paar einzelne Stimmen, die den Eindruck hatten, dass das alles zu schnell geht. Zum Teil auch aus den Wohlfahrtsverbänden, dass sie ja jetzt ihre Ideen, die sie ja auch zum Teil entwickelt haben, gar nicht so einbringen konnten. Den konnten wir immer sagen, das ist nicht fix. Also es gibt immer noch Möglichkeiten zum Weiterentwickeln. Insgesamt, glaube ich, sind alle jetzt sehr zufrieden und begeistert von dem Prozess. Im Rat, ja, es gab am ehesten noch die Debatte über die Finanzen und ob wir denn sagen könnten, wie viel wir denn an Drittmitteln einwerben können. Ansonsten fand das, ganz ehrlich, wenn so viele Menschen fachlich da was zusammentragen und dann einen Vorschlag machen, dann wäre es ja auch komisch, wenn die ehrenamtlichen PolitikerInnen es jetzt viel besser wüssten, sondern auch das gehört zum guten Miteinander in Bielefeld, dass die Politik schon sehr stark ohnehin im Austausch mit den freien Trägern ist und da auch weiß, was deren Sicht der Dinge ist und wie deren Sicht auf die Bedarfe ist. Es gab von einer rechten Partei noch ein Gemeckere, dass wir zu viel uns um LSBTI kümmern. Das haben aber alle anderen weggezuckt. Das hat niemanden interessiert. Zu Recht, wenn ich das sagen darf.
Jetzt in der Umsetzungsphase. Wo liegt da die Einzel- und wo die Hauptverantwortlichkeit? Wer bündelt zusammen?
Also wir haben im Erarbeitungsprozess haben wir unser Planungsbüro damit vor allem mit der Koordination beauftragt. Ich habe das Glück, dass wir im Sozialdezernat ein Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention haben. Und die haben das alles gebündelt und haben das zusammengeführt, haben mit den Fachämtern da eng zusammenarbeiten müssen. Die haben das geliefert, das Planungsbüro hat das zusammengefasst, fachlich das eine oder andere auch natürlich miteinander diskutiert. Und dann gab es das Papier. Jetzt, wo der Aktionsplan steht, haben wir schon gesagt, also die Umsetzungsverantwortung geht jetzt wirklich in die Ämter des Dezernats oder der Dezernate zurück, weil das kann das kleine Planungsbüro gar nicht. Und vor allem, wir wollen es ja auch verbinden mit dem, was ja ansonsten fachlich auch passiert, was ja in den Einrichtungen passiert, bei der freien Wohlfahrt. Also jetzt, wir wollen das ja durchaus, das war übrigens auch immer klar für uns als Dezernat, aber auch für die Politik. Der Rat hat uns auch damit beauftragt, nämlich, dass wir das immer mit den Regelstrukturen verbinden müssen. Also wir sollten immer auf dem aufbauen, soweit es irgendwie möglich ist, was schon da ist. Und auch das spricht ja, und das haben wir ja auch gemacht, und das spricht ja auch dafür, dass man es dann eben auch in die Regelstruktur der Ämter zurückgibt. Also das Jugendamt kümmert sich jetzt um die Jugendmaßnahmen, das Sozialamt um die Maßnahmen, die sich um Senioren und Senioren kümmern, das Amt für Schule und das, was an den Schulen passiert, das kommunale Integrationszentrum um die Maßnahmen, die in Richtung Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet sind, die Gleichstellungsstelle um die Maßnahmen, die sich um Frauen und LSBTI kümmern. Also das kann gar nicht anders sein. Aber trotzdem haben wir dann immer noch einen koordinierenden Prozess darüber gelegt, sodass wir im Austausch miteinander sind und dass die Ämter miteinander immer wissen, wo die anderen stehen.
Und dieser Prozess läuft auch weiter jetzt?
Der Prozess läuft weiter und das prägt ja jetzt auch unsere Arbeit sehr stark. Das ist auch eine Prioritätensetzung gewesen, die wir damit vorgenommen haben. Ja, wir bleiben da jetzt im Gespräch miteinander. Also auch wenn die einzelnen Ämter sich jetzt um die Maßnahmen jeweils kümmern, müssen ja die Ämter voneinander wissen, wo wir stehen. Und wir nutzen dafür unsere regelmäßigen Besprechungen. Und das Planungsbüro ist einfach in einem engen Austausch mit den Ämtern. Und insgesamt kann man nur sagen, dass dieser Prozess auch nochmal die ämterübergreifende und auch dezernatsübergreifende Zusammenarbeit wirklich gefördert hat. Die Leute kennen sich noch besser, sie mussten unter großem Stress was erarbeiten und ich glaube, davon werden wir auch für viele Jahre auch profitieren.
um das jetzt zum Schluss noch mal ein bisschen zu feiern, sagen Sie mir jetzt noch mal, wie schnell ging das? Also wann kam der erste Anstoß, erste Konferenz, zweite Konferenz und wann konnten Sie schon das Aktionsprogramm Bielefeld hält zusammen vorstellen?
Also wir hatten im Februar haben wir den Auftrag vom Rat bekommen und Ende Juni haben wir dann tatsächlich den Ratsbeschluss bekommen. Ich muss aber dazu sagen, dass wir in dem Wissen, dass das schon irgendwie gut gehen wird, schon einiges vorbereitet haben. Also gerade für die Sommerferien, die ja wenige Tage danach begannen, haben wir die ganzen Ferienspiele, die wir zusätzlich geplant haben, die Angebote, was mit auch nochmal dem Aufholen von Lerndefiziten zu tun hatten, auch das ein oder andere an freizeitkulturellen Maßnahmen, das war natürlich zum Teil zumindest schon vorbereitet und dann war halt der Ratsbeschluss wirklich der Startschuss, dass es jetzt losgehen kann. Das war auch von vornherein klar, dass um die Motivation auch aufrechterhalten zu können, brauchen wir auch sowas wie Quick Wins. Also wir müssen ganz schnell auch den Profis, die da gearbeitet haben, ganz hart gearbeitet haben, zeigen, es geht jetzt auch was und es geht voran. Und wir wollten natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern, den Kindern und Jugendlichen, den Senioren auch sagen, hey, wir quatschen da jetzt nicht nur, sondern im Sommer passiert jetzt auch schon was.
Haben Sie noch einen letzten Tipp, den Sie vielleicht an andere Kommunen weitergeben können, was die wichtigsten Rahmenbedingungen sind, die man für so einen Prozess braucht?
Eigentlich gibt es nur zwei Worte, die ich da sagen würde, einfach machen. Also wir haben es einfach gemacht und das war sicherlich auch, gerade was das Finanzielle, den finanziellen Aufwand angeht, war vielleicht auch ein bisschen rotzfrech. Wir wussten nicht, ob es Geld gibt. Uns war einfach wichtig, wir müssen da jetzt investieren. Wir müssen sowas wie Optimismus auch schaffen. Das war übrigens tatsächlich auch eine Motivation. Also wir waren doch alle im Winter 2020, 2021 völlig lethargisch und deprimiert. Und es war auch irgendwie klar, wir müssen das soziale Leben in der Stadt wieder an den Start bringen. Und deswegen, und dieses einfach machen, das haben wir uns wirklich in manchen Runden dann einfach auch gesagt. Einfach machen und es wird schon irgendwie gelingen.
Herr Nürnberger, ich danke sehr für das Gespräch.
Dankeschön.